Wir sind hinter der Kaserne angekommen. Wir sind begrüßt worden vom Ausbildungsteam, vom Wachmeister und von seinem Stellvertreter, einem Korporal. Und die haben das eigentlich ganz herzlich gemacht.
Bilder vom Vatikan in Rom mit Gardisten sind immer wieder in den Medien zu sehen. Auch dieses Jahr am 6. Mai, anlässlich der Vereidigung der päpstlichen Schweizer Garde mit dem Gastkanton Thurgau. Im heutigen Kirchenfenster ist Manuel von Däniken zu Gast. Aufgewachsen in einer katholischen Familie in Interlaken mit familiärem Bezug zur Schweizer Garde, erzählt er uns, wie er nach Rom gekommen ist. Wir hören einiges über die Vorgeschichte der Garde, über den Alltag, aber auch über seinen beruflichen Werdegang zum Seelsorger. Lasst mich überraschen.
Ich bin 2014 mit 20 in die Garde eingetreten. Kurz nachdem ich die Schweizer Rekrutenschule absolviert habe. Und dazwischen habe ich noch kurz bei einem Feinkosthändler gearbeitet, einfach weil ich irgendetwas mit meinen Händen arbeiten wollte. Nach 13 Jahren Schule. Ich bin dort runtergekommen, auf das Rom. Wir sind abgeholt worden mit einem Büssli. Wir sind durch das Tor vom Vatikan durchgefahren. Und im ersten Moment habe ich wirklich Batz. Jetzt fängt es an. Jetzt ist der Moment da. Es war ein erhebendes Gefühl, auch ein bisschen ein einschüchterndes Gefühl. Ich bin in Interlaken aufgewachsen. Berge oben dran und Berge unten dran. Nicht zu eng, aber doch relativ eng. Und dann kommt man in die Megastadt mit diesen Megapalästen, mit diesen riesen Strassen, mit einer anderen Umgangsform. Der Vatikan hat natürlich schon noch ein ganzes eigenes Flair und eine ganz andere Art und Weise, einen Eindruck auszuüben auf jemanden, der frisch oder das erste Mal dorthin kommt. Wir sind hinter der Kaserne angekommen. Wir sind begrüßt worden vom Ausbildungsteam, vom Wachmeister und von seinem Stellvertreter, einem Korporal. Und die haben das eigentlich ganz herzlich gemacht. Das kann ich mich gut daran erinnern, weil ich habe nicht ein unbedingt positives Erlebnis in der Schweizer Armee gehabt. Und ich habe diesbezüglich ein bisschen, habe ich mich gefragt, ui, komme ich echt an den richtigen Ort? Und die haben, es ist militärisch zu und her gegangen. Aber es ist herzlich zu und her gegangen. Die Umgangsformen sind klar gewesen. Man hat ziemlich schnell abgesteckt, wie es läuft. Aber es ist ein herzlicher Umgangston gewesen. Dann haben sie uns das erste Mal die Räumlichkeiten gezeigt, wo wir dort werden schlafen. Das ist ein Massenschlag, ein Elfenzimmer. Es heisst California. Den Namen hat es bekommen von x Jahren, wie es dort noch keine Klimaanlage hatte. Und im Sommer ist es dort wirklich so heiß geworden wie jetzt Kalifornien. Wir sind uns das ja gewonnen gewesen von der Schweizer Armee, also ist das gar kein Problem gewesen für niemanden mehr. Es war sogar ein bisschen besser gewesen. Die Privatsphäre war erhöht gewesen. Es sind so abtrennte Teile gewesen, wo man dann das zweite in so Kojen gegenüber voneinander geschlafen hat. Das hat aber auch Gruppen unglaublich schnell zusammengeschweißt. Ich hatte eine sehr gute Rekrutenschule dort. Wir sind befreundet geblieben während der ganzen Gartenzeit und darüber aus. Also ich habe sporadisch immer noch Kontakt mit vielen von meiner Rekrutenschule dort unten. Und dann, damals, ist die Rekrutenschule 5 Wochen gegangen. Man baut ganz viel auf die Erfahrungen von der Schweizer Armee, dass man dort dann einfach noch ortsspezifische Sachen tut unterrichten. Also, wir haben exerzieren gehabt, sagen wir dem. Das sind die gartenspezifischen Abläufe, wie, dass man eine Hellebarde zum Beispiel hat, wie, dass man tut man grüssen dort und wie steht man und so weiter. Wir haben Ortskenntnis, das heisst, wir gehen physisch an die verschiedenen Orte, wo wir Dienst haben. Wir schauen den ganzen Vatikan an, dass wir so wissen, wo was ist und so weiter. Wir haben Personenkenntnisprüfung und wir hatten Italienischkurs. Intensiv am Anfang. Man muss bis zu der B1, internationalen B1-Prüfung, muss man es herarbeiten. Sonst hat man es nachher im Dienst wirklich schwer. Und das waren dann die 5 Wochen gewesen. Wie bin ich überhaupt dort hergekommen? Das habe ich mich in den ersten Wochen ein paar Mal gefragt. Am meisten Einfluss auf die Entscheidung hat mein Onkel gehabt. Mein Onkel war Gardist in den 70er Jahren. 2 Jahre. Er hat 2 Jahre Dienst geleistet. Das ist die reguläre Dienstzeit. Man verpflichtet sich auf 25 Monate. Und seit ich klein war, er hat immer wieder davon erzählt. Und bei uns daheim, wenn das im Fernsehen gekommen ist, habe ich das auch immer wieder gesehen, oder? Die Gardisten in den Uniformen. Der Onkel Hans hat immer wieder davon erzählt. Mein Papa war im kirchlichen Dienst, beziehungsweise ist immer noch. Zwar als Pensionierten, aber er nimmt immer noch Funktionen wahr. Mein Vater ist Diakon. Er war lange Gemeindeleiter in Interlaken. Und durch das bin ich ganz natürlich, ganz organisch, bin ich ins kirchliche Leben hineingewachsen. Ohne, und das werde ich betonen, ohne irgendwelchen Zwang. Also es hat nie geheissen, du musst Sepp oder Jens in der Kirche machen. Es war ein ganz natürliches Mitgehen. Ich habe in der Kirche lange auch ministriert. Ich habe Lektorendienst gemacht, also Vorlesen, Kommunionhelferdienst. Also es ist alles so wie natürlich, das eine hat zum anderen geführt. Man hilft mit, man engagiert sich im kirchlichen Leben. Die Schweizer Garde ist ein kirchlicher Dienst. Man ist von der Kirche effektiv angestellt für den Schutzdienst vom Bischof von Rom, vom Papst. Und dort das Erlebnis daheim, familiär bedingt, durch die Erzählungen von meinem Onkel, durch einen Rombezug, den ich schon vorher hatte. Mein Firmengötti, einer der besten Freunde von meinem Vater, ist ein Römer. Und durch das sind wir vorher schon ein paar Mal in Rom gewesen, haben ihn unten besucht. Er ist Priester in Rom, er gehört zum römischen Klerus. Das alles hat mit ineinander hineingespielt, um mich in diesem Entscheid in den Garten gehen, zu bestärken. Und es war auch einer der Hauptentscheide, dass ich nachher effektiv auch in die Schweizer Armee gehe. Das hat mich am meisten motiviert und bestärkt, das auch zu machen. Etwas Wichtiges muss ich dort noch sagen. Geschichte. Ich bin ein totaler Geschichtsmensch. Und ich als Bub, als Jugendlicher, habe ich x Bücher Türen gelesen, vor allem Geschichte, Weltgeschichte, Geschichte der Römer, Geschichte der Griechen und so weiter und so weiter. Und dann natürlich auch das Mittelalter Türen. Und die Schweizer Garde, die kann man nicht von der Geschichte trennen. Also man muss über Geschichte reden, wenn man über Garden anfängt zu reden. Und das hat mich fasziniert. Also hochkomplexe Geschichte. Wir müssen in ganz viele Details gehen, wenn man da alle Sachen beleuchten will. Aber das hat mich immer fasziniert. Und in der Schweizer Garde ist jetzt wirklich so, die halten sich auf in einem enormen Spannungsfeld zwischen Moderne und Tradition und eben auch ihre Geschichte. Das ist ein enormes Spannungsfeld, das nicht immer einfach ist, beziehungsweise es ist eigentlich schwierig die ganze Zeit. Sind die Fragen von der heutigen Bedürfnis, von der heutigen Bedrohungslage auch, die wir haben, und doch noch festhalten an gewissen Traditionen. Nehmen wir als Beispiel die Uniform. Die Uniform ist eine Renaissance-Uniform, auch wenn sie sich in der Zwischenzeit x-mal verändert hat. Aber der Stil kommt aus dem Spätmittelalter. Unglaublich unpraktisch, wenn es um effektiven Schutzdienst geht. Die Gardisten selber wünschten sich auch etwas anderes. Aber wir verstehen es, das Festhalten an dieser Tradition gleichzeitig, weil man nicht martial, Kampfmontur, kämpferisch will dort stehen. Wir hören das immer wieder auch vom Vatikan selber. Wir sind die Visitenkarte. Weil wir sind die Ersten, die man auf dem ersten Schlag sieht. Und da will man nicht kämpferisch auftreten. Man will diplomatisch auftreten. Man will auch irgendwie eben traditionsverbunden auftreten. Etwas, das eher deeskaliert und nicht eskaliert. Das sind so die Spannungsfelder. Und die Geschichte hat mich immer fasziniert. Und auf die möchte ich ganz kurz jetzt eingehen, weil sie unglaublich wichtig ist. Damit man überhaupt versteht, warum wir Schweizer dort dürfen Dienst leisten. Und dann müssen wir zurückgehen ins frühe 16. Jahrhundert. Garden ist 1506 gegründet worden, am 22. Januar. Sie haben vor ein paar Tagen jetzt gerade den 520. Geburtstag gefeiert, weil die Schweizer damals einen unglaublich guten Ruf hatten in Europa. Sie sind damals ganz stark gestanden unter dem Einfluss von der Burgunderkrieg damals noch, wo sie eigentlich erfolgreich abgeschlossen haben. Die Entstehungsgeschichte der Schweizer Garde, die fällt in die Zeit des italienischen Krieges. die grossen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und den Habsburger auf der anderen Seite. Und die italienischen Stadtstaaten, die sind ja zersplittert gewesen, total. Die italienischen Städte und Gebiete, die sind komplett dort hineingezogen worden und haben dort mitgemischt. Ende 15. Jahrhundert hat der Papst Alexander VI. Der hat eine spanische Garde gehabt. Er selber war Spanier gewesen. Er hat den Italienern nicht getraut und hat wegen dem Kompatrioten auf Rom geholt, um ihn zu schützen. Das ist nicht gut angekommen in Rom. Gar nicht. Er hat natürlich Finden gehabt, auch unter den Kardinälen. Einen, der ihm unterlegen ist in diesem Konkurs. Klave, das war der Giuliano della Rovere. Und er hat zu der französischen Partei gehört und hat während der Zeit von dem Pontifikat von Alexander im 6. ist er auf Frankreich an den französischen Königshof mehr oder weniger geflohen. Oder auch freiwillig ins Exil gegangen, ist aber nicht so klar. Und dort in Frankreich hat er die Schweizer kennengelernt, Schweizer Söldner. Und das Reisläufertum ist ja bekannt gewesen. Problematiken sind auch schon bekannt gewesen. Die Schweizer Tagsatzung hat sich mit diesen Problemen schon umgeschlagen, hat auch schon Verbot rausgegeben. Schweizer sollen nicht ohne Zustimmung in fremde Dienste eintreten, um den Bruderkrieg zu verhindern, dass nicht plötzlich wieder Schweizer gegen Schweizer stehen. Aber es ist dennoch Fakt gewesen. Also die Franzosen hatten unglaublich viele Schweizer Söldner gehabt. X deutsche Stadtstaaten im Heiligen Römischen Reich hatten Schweizer gehabt, Spanier hatten Schweizer gehabt, später hatten die Habsburger sogar Schweizer gehabt. Also viele Schweizer Regimenter, Schweizer reguläre Söldner gehabt. Aber viele haben auch angefangen, Garden aus der Schweiz zu rekrutieren. Der französische König war einer der ersten, der eine Schweizer Garde hatte. Saint-Suisse haben die geheissen. Und der Kardinal Giuliano della Rovere hat die kennengelernt. Er hat auch kennengelernt, warum sie eingesetzt werden. Sie seien unglaublich schlagkräftig im Kampf. Sie seien relativ treu gewesen. Wenn ein Vertrag abgeschlossen worden ist, ist der Vertrag eigentlich umgesetzt worden. Tapfer, mutig und bei Zeiten auch brutal. Und das hat auf alle anderen einschüchternd gewirkt. Sie sind auch gewählt worden als Garde, weil sie sehr oft die Sprache nicht haben können. Und sich nicht in die höfischen Intrigen und Familienkämpfe oder so haben involvieren. Und wie dann der Giuliano della Rovere nach dem Tod vom Papst Alexander im 6. zurück auf Rom ist gekommen, und dann, es hat noch einen Zwischenpapst gegeben, aber dann selber Papst geworden ist, als Julius II., hat er sich dort daran erinnert und hat Schweizer auf Rom geholt. Er hat die Schweizer Tagsatzung, die eidgenössische Tagsatzung, angefragt für 200 Gwardiknechte. Ist in diesem Brief gestanden. Überkommen hat er 150. Und der, der sie hätte rekrutieren sollen, der hat angefangen zu rekrutieren, bevor er die Erlaubnis von der Tagsatzung hatte. Aber, das ist dann trotzdem gegangen. Und er ist Ende, so im Dezember 1505, ist er mit diesen Leuten effektiv im Winter, über Gotthard in Süden. 22. Januar 1506 sind sie unten zusammen angekommen und sind vom Papst empfangen worden, effektiv, gesegnet, haben das Quartier bezogen und haben dann den Dienst aufgenommen. Das ist die Entstehungsgeschichte. So hat das angefangen. Und nachher ist doch eine sehr wechselhafte Geschichte gekommen. Der hat die Garde bis 1527 Dienst da. 1527 ist dann das bekannte Sacco di Roma gsi, die Plünderung von Rom, durch deutsche, vor allem deutsche und spanische Landsknechts und ein paar italienische Condottieri noch, wo einfach das Heer ist komplett führungslos gsi, ist nicht gezahlt worden, hat kein Sold mehr gehabt und haben Rom als ihre grosse Beute gesehen. Dann muss man noch dazu sagen, der Grossteil der deutschen Landsknechte ist bereits lutheranisch gsi. Also wir sind schon voll in der Zeit der Reformation. Es gibt eingekritzte Inschriften im Papstpalast in Rom, wo innen steht Papst Luther. Kann man sogar in den Vatikanischen Museen anschauen. Ist in einem der bekannten Gemälde, ist das eingekritzt. Und der Ruhm der Garde kommt vor allem von dem Sacco di Roma. Es sind etwa 20'000 deutsch-spanische Landsknechte gegen 189 Schweizer Gardisten mit noch ein paar Stadtgarnisonen, aber die haben sich, Widerstand ist da keinen umgegangen. Minimal. Das Heer ist eingedrungen. Gardisten haben auf dem Petersplatz, beziehungsweise nebendran vor dem Obelisk, der ist noch dort gestanden, haben, der, der heute auf, der Trobelisk, der heute auf dem Petersplatz steht, die haben dort Widerstand geleistet. Sie sind zurückgedrängt worden in die Peterskirche hinein und der Rest ist dann dort niedergemacht worden. Währenddem sind 42 Gardisten mit dem Papst über der Flucht, über die Fluchtmauer in die Burg, in die Engelsburg hinein. Und haben so im Papst das Leben gerettet. Also der ganze Raum der Garde kommt eigentlich von diesem Moment. Von dem leben wir auch bis heute. Also das ist, es hat, seitdem nie mehr so eine, in dieser Art eine Bewährungsprobe gegeben.
Das waren ja turbulente Jahre für die ersten Gardisten. Erleben, überleben, ja sogar sterben im Dienst vom Papst hat eine Zeit lang dazugehört. Ihr gehört im heutigen Kirchenfenster auf Radio BEO einen Erlebnisbericht von Manuel von Däniken. Er hat mehrere Jahre im Schweizer Garten gedient und erzählt uns aus seinem Alltag.
Und ein letzter Punkt, der noch wichtig ist, der grossen Einfluss hatte auf das Gartenleben, ist 1970. Jetzt gehen wir durch bis ins letzte Jahrhundert, noch nicht lange her. Mein Onkel ist 2 Monate vorher heimgegangen, in die Schweiz zurückgekehrt. Und 2 Monate nach seiner Rückkehr in die Schweiz hat der Papst Paul VI. Alle anderen Garden abgeschafft. Es hat 4 Garden gegeben. Die Nobelgarden, das sind alles italienische bzw. römische Adlige gewesen. Es hat Palatingarden gegeben. Das war so Palastgarden gewesen, die sich aus römischen Bürgern zusammengesetzt hat. Es hat die päpstliche Gendarmerie gegeben. Das ist so die, eben, die sonst geschaut haben. Und die Schweizergarden. Und alle haben gemeint, im Zuge von dieser Kurienreform, jetzt wird ganz sicher mal die Schweizergarden heimgeschickt und die Nobelgarden wahrscheinlich behalten. Die Überraschung ist gross gewesen, wie alle Garden abgeschafft worden sind, ausser die Schweizer. Und das ist wieder so eine Bekundung zu der Schweizer Garde gewesen, als effektiv, wir haben ein grosses Vertrauen. Und das hat auch damit zu tun, dass man sich effektiv nicht lassen involvieren in gewisse innervatikanische Geschäfte, Konkurrenzen und so weiter. Das ist ein grosser Schritt gewesen. Also, weil die Schweizer Garde seither für Großteil praktisch für den ganzen Schutzdienst im Vatikan zuständig ist. Das war eine grosse Sache gewesen. Ein Ex-Gardist, den ich kenne, der zu dieser Zeit Dienst hat, der hat gesagt, an diesem Tag ist der Kommandant Nündlist Friedenbleich vor sich getreten. Nicht, weil er so Freude hatte, sondern weil es geheissen hat, jetzt haben wir 3-fache Dienstbelastung. Ab heute. Ich habe kurz erwähnt, bei den Uniformen wissen wir nicht genau, wie es angefangen hat. Wir wissen aber sehr gut, wie es sich so geschichtlich entwickelt hat. Es war Brauch, dass man sich sehr stark der aktuellen Mode anpasst. Und zwar hat man immer ein bisschen geschaut, wie es in Europa aussieht, was gerade in Europa Mode ist, was der König tut, was Sepp Kaiser tut, auch wegen dem eigenen Prestige. Also, wenn es eine Zeit gegeben hat, wo die Engländer sehr stark sind, dann war englische Mode in. Dann hat man sich dementsprechend angepasst, auch in der Schweizer Garde. Wenn die französische Mode angesagt war, dann war es französisch, später dann preußisch, wieder französisch, es war ein Hin und Her. Man sieht das auch auf den Gemälden und auf den Kunstwerken, die sich im Verlauf der Jahrhunderte entwickelt haben, die ganz unterschiedlichen modernen Uniformarten. Was irgendwie ein bisschen konstant geblieben ist, die Farben der Uniform haben sich sehr oft an der Papstfarbe orientiert. Nicht immer, aber oft. Anfang vom 20. Jahrhunderts, so um die 1910 umeinander, ist der Jules Repon in der Garde Kommandant gsi. Und die Garde hat damals noch so eine Uniform gehabt, die eher preußisch orientiert war. Und die hat ihm überhaupt nicht gefallen. Dann hat er gedacht, back to the roots, ist in den Vatikanischen Museen, geht alte Gemälde anschauen. Wie sieht die Uniform eher in alten Zeiten aus? Es gibt verschiedene Darstellungen. Und er hat dann die Uniform neu gestaltet, beziehungsweise auch ein bisschen rekonstruiert. Er hat ein Renaissance-Muster gewählt. Und er hat die Farbgebung, die man heute trägt, ist blau, gelb, rot. Und das sind Medici-Farben. die Farbe von der Familie Medici. Und es war ein Papst aus der Familie Medici, der die Gardisten an dem 6. Mai 1527 im Sacco di Roma mit dem Blut verteidigt haben. Und der Grossteil der gestorben ist. Die Uniform ist zuerst mal gedreht worden 1915. Also sie hat gar nichts zu tun, wie das in so vielen Reiseführerinnen steht mit Michelangelo. Was eventuell einen Einfluss hatte, der Raphael, also der Konkurrent, vor allem seine Schüler, die Schüler von Raphael, haben viele von diesen Gemälden gemacht, wo Schweizer Gardisten getroffen sind. Die Schweizer Garde hat heute mehrere Uniformen, die bunte, die man so kennt. Sie hat noch eine blaue, die heisst Piccola Tenuta, das kleine Tenue. Die trägt man hauptsächlich während dem Nachtdienst, während Exerzierübungen und ganz bewusst an einem Eingang vom Vatikan, an der Porta Sant'Anna. Das ist der meist befahrene, meist frequentierte Eingang. Es ist ein ziemlich ein enger Bereich und es fahren sehr viele Autos vorbei. Und Seitenspiegel vom Auto und die Bändel von der Uniform am Arm, die vertragen sich aber nicht so gut. Es geht aber, es ist einfach praktischer, das kleine Tönni, das die Bändel nicht hat. Wir haben zusätzlich eine Einsatzuniform und die sieht aus wie eine moderne Polizeivollmontur. Mit denen tut man trainieren, man hat gewisse Dienste, man hat in der Einsatzzentrale oder wenn man auf Pike ist, dann ist die Uniform die, die man trägt. Man hat dazu Schutzausrüstung, Schusswesten und so weiter. Die kann man auch mit der bunten Uniform tragen oder mit dem kleinen Tenue, aber sie gehört auch gross angepasst zu der Einsatzuniform dazu. Wenn man frisch in den Dienst reinkommt, dann hat man zuerst einmal die Posten, wo man zusammen ist mit einem Postenchef, damit der Postenchef die Einführung machen kann, die Ausbildung wirklich weiterführen, jetzt voll Learning by Doing, voll im Einsatz. Man hat am Anfang noch viel Schildwach. Schildwach ist das, was man gerne auf den Fotos getroffen hat. Das sind die Gardisten, die unbewegt auf einem kleinen Podestli stehen mit der Hellebarde. Wir haben zwei sättige Posten. Auf dem einen Posten steht man eine Stunde. Der Wechsel ist nach jeder Stunde. Das macht man, weil das ein wetterausgesetzter Posten ist. Also man ist da wirklich Sonne, Regen, Wind, allem ausgesetzt. Der andere Posten ist geschützt, ist dementsprechend 2 Stunden lang. Also es ist 2 Stunden unbewegt. Auf diesem Posten, vor allem beim Portone di Bronzo, das ist eben der 2-Stünder, das ist das grosse Bronzetor, wo der offizielle Eingang vom Palast ist. Dort lernt man, wie die Zeit relativ ist. Wie 2 Stunden können umgehen, als wäre es, ja, vielleicht nicht gerade 10, aber 20 Minuten. Oder wie jede Minute sich plötzlich wie eine Stunde anfühlen kann. Das lernt man dort ganz stark. Viele haben mich immer gefragt, was denkt ihr denn? Mit was könnt ihr euch beschäftigen? Und jeder von uns, Gardisten, entwickelt andere Techniken, wie man damit umgeht. Und es funktioniert nicht immer und es ist auch nicht immer das Gleiche. Bei mir war das ganz unterschiedlich. Ich habe die Zeit auch effektiv ab und zu gebraucht, zum Betten, zum Nachdenken, zum grossen Fragen nachzugehen. Selten, wenn man wirklich eine ganz harte Zeit hatte, dann hat man den Postenchef rufen. Dann hat er, der Postenchef, hat ihm irgendetwas zum Nachstudieren gegeben. Also, es war ganz unterschiedlich. Von diesem Posten kann man noch auf die Uhr sehen. Durch das Fenster durch sieht man die Uhr, die auf dem Petersdom oben ist. Und das kann Segen und Fluch sein. Also, es gibt Momente, wo man froh ist, wenn man die Uhr sieht. Und es gibt Momente, wo man dann den Postenchef fragt, kannst du bitte den Vorhang vorziehen? Es hat Situationen gegeben, wo der Wechsel nicht hätte kommen können, weil oben im Palast noch irgendein Staatsempfang war und so weiter. Und die anderen sind noch voll eingebunden in den Ehrendienst oder sonst andere Aufgaben. Und dann hat es vorkommen, dass der Postenchef kommt und sagt, lass, wir wissen nicht, wenn die Ablösung kommt, du musst noch aushalten. Und mein Maximum, mein Rekord, mein persönlicher Rekord, dort und beim Portone di Bronzo, sind 3,5 Stunden. Da kann man sich sehr gut auf die 2 Stunden vorbereiten oder auf die 1. Stunde. Aber wenn es dann weit Verlängerung geht und man weiss nicht, jetzt hört es dann auf, dann hat man keine Chance mehr. Gott sei Dank ist die Schildwach nicht der einzige Dienst. Das ist einer der Dienste, die man vor allem am Anfang macht, wenn man junger Gardist ist, aber es gibt viele andere. Man macht ganz viel Wachdienst, das heisst Zugangskontrolle, ganz normal. Der Vatikan hat eine Grenze, also es ist eine reguläre Grenzkontrolle. Im Palast, wo wir stehen, sind es Zugangsberechtigungen, wo Personen haben. Sie sind berechtigt, sich in diesem Bereich aufhalten oder nicht. Ordnungsdienst, zum Beispiel an den Papstaudienzen, wo man hilft beim Einweisen der Leute, beim Schauen, wer wo wie. Das ist immer sehr abwechslungsreich, weil man sehr viel Kontakt mit den Leuten hat. Aus der ganzen Welt sind Pilger darunter, die effektiv aus religiösen Motiven dorthin kommen. Es sind viele Touristen darunter. In meinem Fall ist das 2 Jahre so gegangen. Ich habe 2 Jahre den regulären Aussendienst gemacht, mit verschiedenen Stufen. Man macht dann verschiedene Postenprüfungen. Zuerst die Santana-Prüfung, das erhöht die Berechtigung, wo man eingesetzt werden kann. Dann Postenchef-Prüfung, das ist so der erste Moment, wo man auch Verantwortung übernimmt für Postenführung, für andere jüngere Gardisten und so weiter. Ende 16 hat die Schweizer Garde umfassend reagiert auf die neue Bedrohungslage in Europa. In dieser Zwischenzeit sind die Anschläge in Frankreich gewesen, bei Charlie Hebdo, bei Bataclan. In Deutschland sind es Anschläge gegeben, in Nizza hat es einen gegeben. Und auf das hat dann die Garde effektiv ihre Sicherheitsdispo und den Umgang damit verändert. Und man hat angefangen, ein Einsatzbüro, eine Einsatzzentrale aufzubauen. Ich war dort in diesem Team gsi beim Aufbau. Ich habe mich dort selber gemeldet. Es hat mich interessiert, so etwas aufzubauen, etwas Neues zu entwickeln, etwas Wichtiges zu entwickeln, was für einen Dienst massgebend wird sein. Also so eine, es ist die Vernetzung und Schaltzentrale, wie man sich halt eine Einsatzzentrale vorstellt, wo alle Informationen zusammenfließen, wo alle Informationen rausgehen. Ich bin nicht so lange dort drin gewesen, ein halbes Jahr. Dann bin ich ins Büro vom Kommandant gekommen, als sein Sekretär. Und dort bin ich dann relativ lange drin gewesen. Es waren 3,5 Jahre da gewesen, wo ich sein Büro geführt habe, Terminkalender, eben das klassische Sekretär. Ich war für Besuchergruppen in der Kaserne zuständig, für den Empfang der Gäste höchst spannend. Bei der Betreuung der Gäste oder vor allem bei den Besuchergruppen in der Kaserne, und das sind viele, wir hatten sehr viele Führungen, auch pro Tag in der Kaserne. Dort habe ich jetzt persönlich ein bisschen meine Auftrittsängste können ablegen. Ich war eher scheuch. Das hat mir enorm geholfen, einen Entwicklungssprung zu machen. Einfach vor Leuten herstehen, reden, frei reden und so weiter. Und mit der Zeit ist das für mich sogar ein Gaudi geworden. Also ich hatte wirklich Freude gehabt, die Sachen zu machen. Und im Dienst ist mir das, im uniformierten Dienst ist mir das nicht so schwer gefallen, weil du eine Uniform trägst und weil die Uniform dich auch persönlich schützt. Das ist ein grosser Vorteil auch von der Uniform.
Für die Gardisten gibt es ja mehrere Möglichkeiten, ihren Dienst und ihre Zeit in Rom zu erleben. Der Manuel von Däniken ist zur Überzeugung gekommen, Theologie zu studieren. Das war aber nicht so einfach gewesen. Wie er in Absprache mit seinen Vorgesetzten eine Lösung gefunden hat, erzählt er uns gerade nach ein bisschen Musik selber. Ihr hört das Killenfenster auf Radio Beo und wir hören das bekannte «Va pensiero» vom Zucchero. Sulla litora.
children as long as they want. Va pensiero.
Während meiner Zeit als Sekretär, ich habe das sehr genossen, ich habe das sehr gern gemacht, aber ich habe gewusst, ich will keine Karriere in der Garde machen. Ich will nicht 25 Jahre oder eventuell noch länger in der Garde bleiben, weil ich bis 25 Jahre Dienst leisten kann, bis in Subalternoffiziersränge, also bis Leutnant kann man 25 Jahre machen und dann muss man gehen, dann wird man pensioniert im Vatikan. Die Offiziere können länger machen. Aber das ist für mich klar gewesen, dass ich das eigentlich nicht will. Ich habe die Zeit in der Schweizer Garde ganz stark brauchen, also so eine Zeit von der Unterscheidung, was will ich, in welche Richtung will ich. Ich bin schon ein bisschen mit der Idee gegangen, dass es auch Richtung Theologiestudium geht, dass ich weiterhin in kirchlichen Dienst will, einfach auf der anderen Seite. Ich möchte gerne in die Seelsorge. Ich bin dort sehr stark inspiriert gewesen von meinem Vater natürlich, von meinem Firmengötti in Rom, durch andere Personen, die ich kennengelernt habe. Und ich wollte in dieser Zeit eigentlich meine Kündigung einreichen. Dann hat der Kommandant mit mir eine Lösung gesucht. Er hat gesagt, er möchte mit mir ein Experiment starten, ob das geht, dass man Gardendienst leistet und gleichzeitig studiert in Rom. Ich bin in der Schweizer Garde als Sekretär auf 50% reduziert worden und ich habe das Vollzeitstudium an der Lateranuniversität in Rom aufgenommen, in Theologie. Es ist gut gegangen, bis ich zuerst ad interim ins Personalbüro bekomme. Im Personalbüro ist einer befördert worden und ist in eine andere Funktion reingekommen. Dann haben sie dort eine Vakanz gehabt und noch niemand dafür gefunden. Und dann habe ich den Posten dann ausgefüllt für ein knappes Jahr. Und nachdem bin ich dann ins Medienbüro gekommen, weil dort hat es auch einen Wechsel gegeben. Dann haben sie mich angefragt, ob ich das Medienbüro übernehme. Pressesprecher für die Garde machen und eben so ein bisschen die ganze Medienverantwortung übernehmen. Ein bisschen blauäugig habe ich dann zugestimmt. Ich habe nicht erwartet, was für eine Fülle dann kommt. Und Fülle an Arbeit meine ich im Sinne von Anfragen, Betreuungen von Projekten, Verfügbarkeit, Erreichbarkeit gegenüber Journalisten, Social Media, grosse Posten gewesen. Das ist explodiert. Das ist wirklich explodiert. Also ich habe dort die Erfahrung gemacht, dass Social Media, wenn man dort wirklich aktiv sein will und das betreuen, das braucht enorme Ressourcen. Projekt, Reportagen über die Schweizer Garde, Dokumentationen. Wir haben in dieser Zeit, wo ich das geleitet habe, haben wir 3 Sachen aus der Schweiz gehabt. 3 grosse Dokumentationsbetreuungen. Wir haben mehrere aus Italien gehabt und noch etwas aus Spanien. Und das sind Mordsklötze gewesen, oder? Das sind so 1,5 Stunden Dokumentationen gewesen und die brauchen enorm viel Aufwand zum Drehen. Lehrreich trotzdem. Man war als Pressesprecher das Bindeglied zum Vatikanischen Presseamt. Matteo Bruni, das ist so ein Name, den man ab und zu noch liest, wenn es um katholische Kirchen oder Vatikan geht. Er ist der Pressesprecher in dem Sinn vom Vatikan, vom Heiligen Stuhl. Und alles, was wir rausgegeben haben oder wollen haben, das haben wir natürlich vom Vatikanische Presseamt müssen auch absegnen. Und dort ist man einfach in einem kontinuierlichen und intensiven Austausch immer gewesen. Das hat es auch ab und zu gebraucht. Gerade wenn es sich um Vatikan und katholische Kirche dreht, dann kommen sehr oft happige Fragen oder Fragen, die ich darf in meiner Funktion als Pressesprecher von der Garde keine Antworten zu weltkirchlichen oder theologischen Themen geben. Das hat man immer müssen sehr stark unterscheiden und dann kanalisieren. Wo müsst ihr die Antwort holen? Ein grosser Punkt war noch der Kasernenneubau. Die Schweizer Garde möchte ja gerne Kasernen neu bauen. In meiner Zeit war das jetzt gerade sehr aktuell. Es ist bis heute für meine Nachfolger jetzt auch sehr aktuell. Die Umfragen bzw. die Abstimmungen in der Schweiz sind angestanden, sei es in Luzern, sei es in Basel-Land. Die Schweizer haben viele Infos wollen, wollen wissen, warum und so weiter. Eben die Rundschau ist dann auch in die Garten gekommen, hat eine Sendung darüber gemacht. Die Kaserne, was wollte ich bekräftigen, ist effektiv renovierungsbedürftig bzw. neubaubedürftig. Sie kommt aus dem 19. Jahrhundert und sie ist marot. Man kann gut leben dort innen, wenn man sehr genügsam ist. Sie trifft einfach auch die Bedürfnisse der heutigen jungen Menschen, der heutigen jungen Männer nicht mehr. Man hat eine stark eingeschränkte Privatsphäre. Die Räumlichkeiten sind sehr klein, wenig Platz, um sich auszubreiten, schlecht isoliert, im Winter kalt, im Sommer heiss, Duschräume, Gemeinschaftsduschräume, schlechter Zustand und so weiter. Also wir könnten jetzt da, ich weiss nicht was, die Bausubstanz ist angegriffen, weil sie feucht ist, man kann fast nichts mehr. Ich wollte das jetzt da einfach noch sagen, weil es wirklich ein Bedürfnis ist, das neu zu bauen und das in der Schweiz schwierig überzubringen ist, weil wir in der Schweiz so das Vorurteil haben, auch der reich im Vatikan. Nur der Vatikan ist nicht reich. Das ist ein Klischee, das sehr nachteilhaft ist für uns. Sie sind praktisch immer in der roten Zahlen. Der grösste Teil des Reichtums ist in sogenannten Kulturgütern. Und Kulturgüter müssen unterhalten werden. Also sie kosten noch, sie werfen kein Geld ab. Und das ist sehr schwierig, das in der Schweiz zu vermitteln. Und das ist dort in meiner Zeit als Medienverantwortlich auch eines der Hauptprobleme gewesen. Wie bringt man das in den Schweizer über, dass wirklich ein Neubau nötig ist und dass der Vatikan Gelder effektiv praktisch nicht hat, um so einen selber zu finanzieren. Und das ist die Schwierigkeit bis heute geblieben.
Wie kann man seine berufliche Leidenschaft, die Liebe und die Zukunftspläne unter einen Hut bringen? Das ist der Manuel von Däniken gerade am erzählen. Spannend, seine Eindrücke zu hören und auch interessant zu vernehmen, wie die katholische Kirche ihre Studenten und künftigen Mitarbeitenden Frauen und Männer unterstützt. Danke, Manuel, für deine Geschichte und sehr interessante Ausführungen.
Ich habe vorhin gesagt, ein Medienbüro, Personalbüro, Medienbüro, das ist gut gegangen, zusammen mit dem Vollstudium, solange es nur das war. Aber ich habe in der Zwischenzeit meine Frau kennengelernt. Wir haben 2020 geheiratet. Sie ist mit mir auf Rom gezügelt. Verheiratete Gardisten bekommen ein Apartment, leben dann zusammen. In meinem Fall war es dann effektiv in der Kaserne selber. Später dann ist dann unsere Tochter dazugekommen. Schon das Familienleben war dann schwierig, wirklich gut zu vereinbaren mit einem Vollstudium und mit einer Arbeit. Auch wenn die Arbeit auf dem Papier nur 50% war. Ich habe es so gemacht, ich bin jeden Morgen habe ich an die Uni müssen. Online-Sachen, das hat es dann wegen Covid gegeben. Aber es war Präsenzunterricht. Es war am Lateran noch alte Schule. Also die Professoren haben am Anfang einen Appell gemacht und geschaut, ob alle da sind, die auf der Liste stehen. Während Covid-Zeit war das online gewesen und ist dann noch lustiger geworden, weil der Appell hat man müssen machen mit ID. Also wir müssen die ID-Kamera halten. Das war eine wirklich spannende Zeit gewesen. Und das heisst, der ganze Morgen war immer belegt gewesen. Morgen war einfach Uni gewesen. Nachmittag bin ich zurückgekommen, ich habe kurz gegessen und dort die Arbeit angefangen. Das heisst, für Familienleben, auch noch ohne Kind, einfach mit meiner Frau zusammen, ist sehr wenig Zeit übrig geblieben. Schwierig geworden ist dann auch, wenn man Seminare an der Uni besuchen musste. Die Seminare waren immer am Nachmittag gewesen. Pflichtseminar habe ich müssen besuchen. Das heisst, dass sich dann die Arbeit in oben verlagert hat. Weil einfach liegen oder sagen, hey, dann mache ich es dann morgen, dann hat man am nächsten Tag viel zu viel gehabt. Das ist dann nicht gegangen. Und dann eben ist die Tochter dazugekommen. Und wer Kinder hat, weiss, dass die ersten Monate, Jahre können sehr durchwachsene Nächte sein. Und das ist bei uns nicht anders gewesen. Da ist man halt am nächsten Morgen erschlagen, vor allem wenn es dann nonstop losgeht. Und ich habe einfach gemerkt mit der Zeit, es geht nicht mehr. Also es geht wirklich nicht mehr auf Familienleben, Arbeitsleben, Studium. Weil dann kommt man ja selber so in einen Clinch, ich will es gut machen, ich will es nicht halbfötzelig machen. Und gleich ist der Name so halb gemacht. Und das hat mich, das stört mich unglaublich. Ich kann so mit Halbpatzigem kann ich nichts anfangen. Und wenn ich das selber mache, dann komme ich selber in eine Krise. Ich bin dann auch ein bisschen in eine Krise gekommen. Ich bin darauf aufmerksam worden durch meine Frau, die gesagt hat, hey, es geht dir nicht mehr so gut. Und durch einen Kommandant, der so gecheckt hat, der gesagt hat, du siehst nicht mehr gut aus. Und dann haben wir die Reißleine gezogen. Ich bin aus dem Medienbüro rausgekommen. Und dann haben wir dann habe ich mit der Frau entschieden, dass es jetzt Zeit ist. Es ist wirklich irgendwie gute Zeit, zum heimgehen. Dann bringen wir Garten nicht mehr in eine komische Situation mit meiner 50%-Situation. Dann bin ich auch wieder ruhiger und wir können das Familienleben anders gestalten. Also es war der richtige Zeitpunkt gewesen. Und dann habe ich am Schluss eine Übergangsabschlusslösung bekommen. Ich bin dann in den letzten Monaten der Assistent vom Vizekommandant gsi und habe ihm bei ein paar administrativen Sachen unterstützt, wo er nie dazu gekommen ist, wegen seiner Arbeitslast, habe ich ihm ein paar Sachen noch machen. Und so ist die Gartenzeit so abgerundet dann zu Ende gegangen und ich habe meine ganzen Studien, die noch nicht abgeschlossen sind, auf Chur verlegt. Ich habe in Chur angerufen, Studiendekanin, und sie hat mit mir die Anrechnungen angeschaut, die Leistungen, wie kann man es anrechnen, was, wo und so weiter. Das hat geklappt. Das war noch so ein entscheidender Punkt für den schlussendlichen Entscheid, zum zurückgehen. Ich hätte es auch nicht machen können, hätten wir meine Eltern jetzt unter den Arm gegriffen. Wir haben es während dieser Zeit, wo ich das Studium abgeschlossen habe, in Chur, das hat doch noch 2,5 Jahre gedauert, nicht weil ich unten wenig hatte, sondern weil Rom und die Schweiz immer noch unterschiedliche Systeme haben, Studiensysteme. Rom hat 5 reguläre Jahre, beziehungsweise 5 Jahre bis zum Bachelor und dann 2 Jahre bis zum Litz, also 7 Jahre insgesamt. Und Chur hat das Schweizer System, 3 Jahre Bachelor, 5 Jahre Master und andere Schwerpunkte. Und die Schwerpunkte, die habe ich natürlich dann müssen noch machen. Und das ist dann nicht anders aufgegangen. Während diesen 2,5 Jahren haben wir auf jeden Fall bei meinen Eltern können im Haus sein. Weil wir hätten uns eine Miete in der aktuellen Situation in der Schweiz gar nicht können leisten. Und dann ist das die 2,5 Jahre noch gegangen. Es ist wirklich eine beruhigte Zeit gewesen. Ich habe mich voll aufs Studium können konzentrieren wieder. Ich habe das Familienleben können geniessen. Ich hatte Zeit. Wir waren in Wallenstadt Berg oben, in der Natur oben. Es war wirklich eine wirklich gute Zeit. Und wie es so gegen Ende vom Studium ging, nimmt das Personalbüro vom Bistum, wo man selber dazugehört, nimmt Kontakt auf. Fährt an zu schauen, was wäre eine gute Stelle, ein gutes Team für die Persönlichkeit, für die Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter. Sie fragen natürlich auch, was sind so persönliche Vorlieben? Und meine Frau und ich, wir haben einfach gesagt, wir wären einfach am Kanton Bern interessiert. Wo das dann auch immer ist. Verschiedene Gründe haben dort noch mitgespielt. Aber nachher habe ich das einmal gesagt. Und dann ist gerade der Vorschlag gekommen, Thun. Und ich habe Thun von meinen Gimmerzeiten her kennt, weil ich habe den Gimmer zu Thun gemacht. Und ich bin natürlich gerade erfreut gewesen und gesagt, gut, gehen wir mal so ein bisschen informell schauen, mit der Person reden, mit der Gemeindeleiterin. Und das hat gerade irgendwie funktioniert. Und es war wirklich gerade ein gutes Verständnis da gewesen. Und dann habe ich dem zugestimmt. Und dann sind wir auf Thun gekommen. Dort muss ich noch sagen, es gehört zum Pflichtprogramm dazu, während der Studienzeit die sogenannte Studienbegleitung zu absolvieren vom Bistum. Die dient dazu, dass das Ausbildungsteam von der Diözese einen kennenlernt. Ist man geeignet für einen kirchlichen Dienst? Ist man, ja, Sozialkompetenzen, fachliche Kompetenzen und so weiter? Das dient zum Kennenlernen, zum Einschätzen. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo gerade die katholische Kirche bei Glaubwürdigkeit null ist, mehr oder weniger. Glaubwürdigkeit existiert höchstens im persönlichen Miteinander, aber institutionell stehen wir sehr schwach da aktuell. Hat auch zu tun mit den Missbrauchsfällen, dass sie wirklich ein unglaublich geschärftes Bewusstsein aktuell haben, also sehr stark auf die Studienbegleitung pochen. Ich gehöre jetzt persönlich auch zu der ersten Generation an Seelsorgenden, wo es durch das Assessment, durch das neue Assessment müssen durchgehen, wo psychologische Gespräche sind, ein forensisch-psychiatrisches Gutachten gibt, so einen online-psychologischen Test gibt. Ich finde das gut. Es war anstrengend, aber ich finde es gut. Es bringt auch persönlich etwas, weil man effektiv auf so Sachen hinweisen kann, also auf Verhaltensmuster oder so. Es bringt einen persönlich weiter. Sie brauchen es aber effektiv auch jetzt als Ausschlusskriterium, wenn man nicht dort durchkommt oder wenn es Warnlichter gibt, grosse, dann kommt man nicht mehr in den kirchlichen Dienst. Das ist eine von den Reaktionen auf den ganzen Skandal. Und das ist auch richtig, das ist genau. Und jetzt, wo ich die Stelle antreten habe und nach dem Assessment, bin ich berufsbegleitend noch in der sogenannten Berufseinführung. Da habe ich während 2 Jahren immer wieder Modul, Ausbildungsmodul, Aus- und Weiterbildungsmodul zu ganz bestimmten Themen, die arbeitsrelevant sind. Zum Beispiel gibt es da eine intensive Liturgiewoche, wo man sich ganz intensiv mit verschiedenen Formen von Gottesdienstgestaltung auseinandersetzt. Es gibt eine ganze Intensivwoche zum Gruppenbildung, Gruppendynamik, dass man dort ein bisschen reinsieht, wie bildet sich eine Gruppe, wie stellt sich eine Gruppe auf, wie entwickelt sich Gruppen innerhalb und so weiter. Sehr spannend. Wir haben jetzt gerade letzte Woche über Bistumspastoral und Weltkirche ein Modul gehabt. Das heisst, was ist so die Strategie vom Bistum, von der Diözese Basel? Weltkirche, weil wir als Katholiken in ein Weltgefüge eingebunden sind, die einander doch sehr stark beeinflussen, auch fördern, aber auch einschränken. Also es sind Möglichkeiten, zum Beispiel, die Frauen in der Kirche haben, es sind ganz andere, als wie das in Afrika zum Beispiel aussieht oder in Südostasien und so weiter. Und da werden wir jetzt zum Beispiel wieder eher zurückgehalten, als Beispiel. Aber wir gehören zusammen und das ist jetzt Chance und Schwierigkeit gleichzeitig. Und jetzt, als Seelsorger, habe ich einen unglaublich abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Es gefällt mir sehr. Es geht von Gottesdienstgestaltung über Einzelseelsorgergespräche bis hin Betreuung von Gruppen, hin zu diakonischen Einsätzen. Das heisst, bei uns einbezogen. Das sind eher Randständige, die einen Ort haben, wo sie können etwas arbeiten können und zusammen reden, zusammen sein, zusammen auch etwas kleines essen und dann auch etwas für das Arbeiten überkommen. Also es ist sehr, sehr vielfältig und das gefällt mir unglaublich. Also ich habe ganz stark den Eindruck, ich bin am richtigen Ort. Es bleibt und ist eine Herausforderung, wie man das mit Familienleben zusammenbringen. Aber ich habe jetzt das unglaubliche Glück, das nicht selbstverständlich ist, dass die Frau meine Aufgabe, meinen Dienst voll mitträgt. Auch aus persönlicher Überzeugung, auch aus persönlicher religiöser Überzeugung. Aber es bleibt immer wieder ein Kampf zum Ausloten, was, wie viel, wenn und so weiter. Das bleibt so. Und natürlich denke ich sehr oft darum. Und es hat mich geprägt, wie in meinem Leben bisher noch fast nichts anderes. Und das bleibt die Verbundenheit. Und der nächste Gardisten zu den Gardisten, der Erlebnis, das man hatte, auch als Seelsorger übrigens. Ich hatte das unglaubliche Privileg, dass ich zum Beispiel beim Papst Franziskus, oder bist immer im Hintergrund, in beobachtender Rolle, lehrst dabei sehr viel, nur durchs Beobachten und Zulassen. Und das prägt sehr stark. Es prägt das Menschenbild, es prägt das Eigenverständnis als Seelsorger. Rom ist für mich Heimat und ich gehe immer wieder gerne in die Heimat. Und sie hat einen grossen Einfluss auf meinen Alltag. Das ist so.
Wer hat vor dieser Sendung die Schweizer Garde kennt, mit all seinen Facetten, die der Manuel von Däniken uns jetzt erzählt hat? Wenn man so die Bilder mit der Schweizer Garde sieht am Fernsehen oder wenn man selber in Rom ist und der Vatikan besucht und die Gardisten sieht in ihren farbigen Uniformen, dann kann man sich gar nicht vorstellen, was die jungen Männer da für eine Aufgabe haben und was das bedeutet, in sich geschlossen zu sein in einem solchen Verbund wie die Schweizer Garde. Manuel von Däniken, vielen herzlichen Dank, dass du uns über deine eigenen Erfahrungen in der Schweizer Garde berichtet hast. Vor allem auch über deine sehr persönlichen Beweggründe, aber auch sehr persönlichen Erlebnisse. Merci vielmals, Manuel. Ich wünsche dir alles Gute in deinem neuen Lebensabschnitt und Beruf.
Erlaubt mir noch den Hinweis auf die kommenden Sendungen auf Radio Beo. Am nächsten Sonntagvormittag, am 10. Mai, am 9. Uhr, kommt der Gottesdienst aus der reformierten Kirche Adelboden mit der Predigt vom Pfarrer Tim Henni. Am Dienstag, 12. Mai, am Abend, am 8. Uhr, hört ihr den Tobias Kilchör mit seinen Informationen, Berichten und Nachrichten aus den Kirchengemeinden im Oberland. Und anschliessend, am 9. Uhr, kommt wieder ein spannendes Kirchenfenster von und mit der Sarah Maria Graber. Alle unsere Sendungen könnt ihr jederzeit ab unserer Webseite www.kibeo.ch wiederholen, www.kibeo.ch nachhören, aber auch auf den bekannten Podcast-Plattformen wie Apple und Spotify. Jetzt sind wir bereits am Ende von unserem heutigen Kirchenfenster im Radio Beo. Im Anschluss lassen wir den Abend mit Musik ausklingen. Ihr hört Rocco Granata mit seinem Ohrwurm Marina, der Paolo Conte mit Just in Time und die Berner Vandango mit People Got to Be Free. Jetzt bleibt mir nur noch für eure Aufmerksamkeit zu danken. Ich bin Roland Not und wünsche euch eine gute Zeit.
Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amore sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposare. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. 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 Oh no, 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 no.
Just in time, find you just in time, before you come my time was running low. I was lost, the losing day without my British old.
always clocks. Now I go, now I hear, and now I know just where I'm going. No more that'll be up on my way. Cause love's come just in time. I find it just in time. Then you change my lonely life that lovely day. Just in time, before you count my time, was running low. I was lost, the losing day was that my brain is always crossed. Now where to go, now I'm here, and now I know just where I'm going. No more that I'll be up on my way, cause love gets just in time. I find you just in time. Then you change my lonely life. Then you change my lonely life. Then you change my lonely life. That lovely day.
Over and over, so easy to see. People everywhere just wanna be free. Listen, people, listen, that's the way it should be. Deep in the valley, people got to be free.
easy to see. People everywhere just wanna be free. Listen, people, listen, that's the way it should be. Deep in the valley, people got to be.